Ich möchte euch einladen, die Bibel zu öffnen, Matthäus 25. Einige von euch haben den, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das nannte, diesen Input von der Leitung der Vineyard-Bewegung in Bezug auf die Flüchtlingsfrage bekommen. Jede Gemeindeleitung der Vineyard hat die auf jeden Fall gekriegt. Ich weiß nicht mehr, wie hieß das, Job. Also wurscht. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, ich möchte heute Abend über die Flüchtlingsproblematik aus dem Blickwinkel des Evangeliums von Jesus Christus in der Interpretation der Vineyard-Bewegung anschauen. Und ich möchte euch sagen, was mir persönlich dabei wichtig ist. Matthäus 25, Verse 21 folgende. Wenn der Menschensohn in Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm sein werden, wird er auf einem herrlichen Thron sitzen. Und alle Nationen werden sich vor ihm versammeln und er wird die Menschen voneinander trennen, so wie ein Hirte Schafe von den Widdern oder Ziegen oder Böcken trennt. Er wird die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke auf seine Linke stellen. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt, ihr seid gesegnet von meinem Vater, nehmt euer Erbe ein, das Reich, das vorbereitet ist für euch seit der Schöpfung der Welt. Vers 35. Denn ich war hungrig und ihr gab mir etwas zu essen. Ich war durstig und ihr gab mir etwas zu trinken. Ich war ein Fremder, ein Ausländer und ihr habt mich eingeladen zu kommen. Ich brauchte Kleider und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten ihm antworten, Herr, wo haben wir dich hungrig gesehen und dich gespeist? Wo durstig und dir etwas zum Trinken gegeben? Wo haben wir dich als Fremden erkannt und dich eingeladen? Oder als einen, der Kleider brauchte und dich gekleidet? Wann haben wir dich im Gefängnis gesehen, um dich zu besuchen? Der König wird sagen, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr einem der Schwächsten, der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan. Lasst uns mal bis zu diesem Ort der Geschichte. Jesus ist unterwegs nach Deutschland. Jesus ist unterwegs zu uns. Er offenbart sich durch die Geringsten dieser Welt, geplagt von wirtschaftlicher Not, geplagt von religiöser Ausgrenzung, geplagt von Rassismus und Missachtung. Tausende von Frauen, die versklavt und vergewaltigt werden, Kinder, die umgebracht werden, Menschen, die in jeder möglichen menschenverachtenden Art und Weise Verfolgung und Gewalt erleben. Diese Menschen suchen Zuflucht. Es ist nicht so, dass alle diese Menschen gute Absichten haben, sondern das überall ist, auch in unseren Vineyards hat es nicht nur Menschen mit guten Absichten. Mein Sohn Marius, der die Vineyard Bern leitet, ihm ist am letzten Sonntag sein Computer abhanden gekommen im Gottesdienstraum. Dazu seine Geldbörse mit sämtlichen Karten. Und er hat, weil er Urlaub hatte, zwei Wochen nichts gesaved, kein Backup gemacht. Und ich habe ihn dann getröstet. Ich habe gesagt, du hast wenigstens die richtige Kundschaft im Gottesdienst. Und sagt er zu mir, Dad, das ist ein schwacher Trost. Aber es ist so, die richtige Kundschaft, der Speck zieht die Fliegen an. Wir sind der Speck. Der Segen Gottes, der auf uns liegt, die Liebe Gottes, die uns bewegt, der Zugang zu seiner Vergebung, Liebe, Annahme, Vergebung, dieser Zugang zu einem Gott, bei dem wir uns nicht zu verstellen brauchen, den wir nicht zu beeindrucken brauchen, der von uns keine Gewalt verlangt, ein Gott, der unsere Fehler zudeckt und immer zugänglich ist, auch wenn wir versagt haben, dieser Gott macht uns zu Hoffnungsträgern der Nation. Das Volk Israel ist über eine einzige Sache gestolpert. Das Volk Israel war berufen dazu, den Nationen zu dienen. Aber das Volk Israel hat sich abgegrenzt von den Nationen, hat die Grenzen geschlossen, hat die Ungläubigen verachtet, ja sogar untereinander zur Verachtung angestiftet über Lehrfragen, wenn man an die Samaritaner denkt und die Juden, wo es für Juden sogar schlimmer war, mit Samaritanern, die jüdischen Ursprung haben, Gemeinschaft zu haben als mit Heiden. Verweigert dein Segen zu sein. Darüber ist das Volk Israel gestolpert. Und Gott sagt, ich will zu meinem Volk Israel ein Volk aus den Nationen dazu tun, damit mein Herz und mein Anliegen für die Schöpfung wirksam wird. Ein Segen für die Nation zu sein. Deutschland hat eine reiche Geschichte. Durch die Reformation geschahen zuerst 200 Jahre nichts an missionarischer Kraft außerhalb von Deutschland. Man hat sich zu sehr gestritten, gekämpft, ermordet, umgebracht. Auch hier in der Gegend, der Schmalkaldische Krieg 1531, glaube ich, stimmt das, 32, haben sich Katholiken und Protestanten so richtig auf die Haube gegeben, um die Einflussbereiche abzustärken. Aber da war dann 1700 die Geburt eines Mannes, ein österreichischer Hochadliger, Ludwig Graf von Zinzendorf. Und die böhmischen Brüder, dieser Mann verbündet mit einem Schweizer übrigens, dessen Nachfahren ich gestern besucht habe, und hier einen Herrn Luther Weihnachtsstern gebracht habe und sie gesagt hat, da muss ich jetzt mal hin. Und ich denke, ja, geh da hin. Ich bin jetzt hartnäckig an der Sache. Wenn ich mal an einer Sache bin, bin ich wie eine Bulldogge. Ich lasse nicht mehr los, bis sie Jesus richtig umfassend erkennen kann. Deutschland war ein Segen, Deutschland war ein Fluch, Deutschland soll zum Segen werden. Und die Frage, wenn wir einmal miteinander vor Jesus stehen, werden wir die auf der rechten oder linken Seite? Ich freue mich gewaltig, wenn ich mich umhöre in den Vineyards, Vineyard Speyer. Reinhard Rehberg sagt mir, wir überlegen, ob wir 100 Syrer aufnehmen könnten im Gebäude, die sind in den Gesprächen. München ist im Gespräch, 40 Familien aufzunehmen. Aachen hat sich bereits eingehängt. In Neunkirchen sind sie im Gespräch mit der Stadtregierung, wie sie sich heimbringen können. In Hamburg gehen sie zum Bahnhof, verteilen Essen, Schlafsäcke und so weiter. Und ich denke, die Vineyard geht Jesus entgegen. Denn in jedem Flüchtling kommt uns Jesus entgegen. Und jetzt könnte es viele Gründe geben, Angst vor Islamisierung. Also da muss ich euch sagen, wenn jemand sowas sagt, da begreife ich die Welt nicht mehr. Da denkt sich der Heiland, ich schicke mal all diese Mohammedaner nach Deutschland. Und dann sagen wir, ouch, die islamisieren uns. Ich meine, das kann das schon mal gar nicht sein. Gibt es kein größeres Geschenk für uns als die Tatsache, dass Menschen desillusioniert sind von ihrer Religion, desillusioniert sind von Mohammed, desillusioniert sind von verschiedensten Gruppierungen, die suchend sind, zu uns kommen. Und dann sagt unsere evangelische Kirche, man soll sie missionieren. Das verstehe ich mal gar nicht. Gott schickt sie zu uns, damit sie die befreiende Botschaft Jesu Christi hören. Und wir dürfen die Verkündiger dieser Botschaft sein. Wir dürfen diese Hoffnungsträger sein. Und Hoffnungsträger sind wir, wenn wir den Hungrigen zu essen geben, zu trinken, Heide, Trost, Freundschaft, Wärme, das, was wir hier zu geben haben, Family, Perspektive, bei uns heißt das Vision, und Werte, übersetzt für diese Menschen, Sicherheit. Sicherheit. Und so glaube ich, dass im Moment Gott daran ist, etwas ganz Besonderes zu schenken. So wie wir Deutsche ein Fluch gewesen sind, im 20. Jahrhundert sollen wir zu einem Segen des 21. Jahrhunderts werden. Und eigentlich spielt es keine Rolle, auf welche, für welche Partei du wählst oder stimmst. Als Schweizer darf ich das sagen, weil ich ja nichts zu sagen habe. Ich bin begeistert von Frau Merkel. Ich bin begeistert von dieser Frau. Und wenn sie dann lächerlich gemacht wird, oder Engländer und andere und Amerikaner und jeder weiß alles besser, und ich schaue ihr ins Gesicht und sie ist ja keine schöne Frau. Und das macht es beinahe noch schöner, denn in unserem Schönheitswahn der jetzigen Zeit wäre sie für viele einfacher zu verdauen, wenn sie wie eine Püppi aussehen würde. Aber sie ist eben keine attraktive Frau. Aber sie hat etwas Attraktives in mir drin, das mich anzieht und mich überzeugt. Und ich denke, wow, ist das ein Vorrecht. Frau Merkel als Bundeskanzlerin zu haben, trotz aller Unglücke. Sie scheint etwas von Matthäus 25 nicht nur zu kennen, sondern anzuwenden. Sie war vor einigen Wochen in Bern in der Schweiz, zum Empfang der Ehrendoktorwürde. Und wunderschön, das weiß sozusagen niemand, das wisst ihr jetzt, der Dekan, Martin, seinen Nachnamen vergessen, der Dekan, der ist Christ, ein Bekannter von mir. Und der saß dann neben ihr und sie hat auf Fragen geantwortet. Und wie sie dann sagt, ach, wir sollten doch unsere Bibel etwas besser kennen. Und wie wäre es, wenn wir zu unserem Christsein stehen würden, habe ich gedacht, so kann eine Bundeskanzlerin evangelisieren und uns den Ball zuspielen. Aber es ist eine massive Tragik, wenn die Gemeinde Jesu diesen Ball nicht aufnimmt. Das ist eine Top-Vorlage und Lewandowski würde auf jeden Fall mit diesem Ball ein Tor schießen. Für die falsche Mannschaft aber trotzdem. Als Vineyard sind wir berufen, uns die Frage zu stellen, in jeder Vineyard sind wir Böcke oder Schafe. Geben wir dem Wort Gottes höhere Priorität als unseren persönlichen Gefühlen? Ist Angst ein guter Ratgeber? Sie nehmen uns unsere Jobs weg, sie islamisieren uns, sie nehmen uns die Frauen, was hört man noch aus? Sie machen das Leben unsicher, sie kosten zu viel. Und ich denke mir, so sprechen wir Christen über Menschen. Das kann doch schon mal gar nicht sein. Und ich habe so viele Freunde, syrische, jordanische, palästinensische, jüdische. Menschen sind Menschen, es gibt gute und schlechte. In jedem Fall. Und Deutschland hat das sehr deutlich bewiesen. Aber Deutschland nachzusagen, dass es nur jene gäbe, wäre das größte Unrecht, das dem deutschen Volk geschehen könnte. Es gibt nämlich auch diese. Und so gibt es bei diesen Menschen eben auch beides. Ich war diese Woche mit einer Gruppe von tatsächlich nur Männern, das hat seine Gründe zusammen, Herrn Huth, und die habe ich nicht gewählt. Ich bin in einer Gruppe drin, die nennt sich TJC2, Towards Jerusalem Council 2. Das ist Apostelgeschichte 15 zum zweiten Mal. Eine Ursprungsfrage war, was müssen messianische Juden tun, das sind Juden, die an Jesus glauben, um ganz in die Kirche aufgenommen zu sein, das war der Ausgangspunkt, das hat sich erweitert zur Frage, wie können wir in unterschiedlichsten Kirchen uns willkommen heißen. Und das Thema der vergangenen Woche oder dieser Woche war die Eucharistie, Abendmahl. Und ich muss euch sagen, da ist ein syrischer Orthodoxer dabei. Seine Frau ist noch in Damaskus, er in Schweden. Und ich sehe diesen Mann und ich spreche mit ihm über seine Ängste. Und wisst ihr, was er sagt? Jesus macht keine Fehler. Besser heißt er, besser. Jesus macht keine Fehler. Fürchtest du dich um deine Kinder und deine Frau? Ja, also in Damaskus ist es relativ sicher, aber Jesus macht keine Fehler. Kriege ich den Bericht vor 4 Tagen, dass von Islamisten 20 Christen umgebracht wurden, darunter 2 12-jährige Jungs. Und sie haben den Vater erpresst in der Folter der Jungs und die Jungs erpresst in der Folter des Vaters. Und die Jungs haben Jesus nicht abgeschworen. Also wenn ich mich kenne, wenn ich da gewesen wäre, diese Kraft hätte ich nicht gehabt. Kinder und Väter umgebracht in Jesu Namen. Sag ich, besser, waren das so richtig, weißt du, Nachfolger von Jesus? Dann sagt er, nein, nicht in diesem Sinne. Sie sind orthodox, aber haben nicht so eine Jesus-Beziehung. Und dann habe ich gedacht, sind wir nicht manchmal arrogant, wir Evangeliker? Unglaublich arrogant. Und denken nur, wenn einer genauso glaubt, wie wir es verstehen, ist er richtig. Und wenn er nicht so glaubt, ist er auf jeden Fall falsch. Zwölfjährige Jungs. Und sollten wir diesen Menschen, die in dieser Not sind, sagen, wir fürchten uns, dass die Flüchtlinge uns islamisieren, wir fürchten uns, dass wir den Wohlstand verlieren, wir fürchten uns, dass sie uns was wegnehmen. Wenn wir das sagen, dann gehören wir zu den Böcken. Und der Preis, Bock zu sein, ist für mich zu hoch. Denn so lesen wir im Vers 40, 41, dann wird er zu denen auf seiner Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr seid verflucht, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet wurde. Denn ich war hungrig und ihr gab mir nichts zu essen. Ich war durstig und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht eingeladen. Ich brauchte Kleider und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch diese antworten und sagen, Herr, wo haben wir dich hungrig oder durstig oder aus Fremden? Fremder oder als einer, der Kleider braucht oder krank oder im Gefängnis war, gesehen und haben dir nicht geholfen. Und er wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr einem der Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Geht hinweg von mir. Und dann werden sie in die ewige Strafe geführt. Aber die Gerechten ins ewige Leben. Und diesen Text kann man auch sehr gesetzlich verstehen. Oder? Man könnte Hölle und Teufel jetzt predigen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nur sagen, Christenleben heißt, Entscheidungen zu fällen. Und die Entscheidungen, die wir fällen, sind nicht immer angenehm. Sind nicht immer einfach. Sie entsprechen nicht immer unserem Naturell. Aber die Frage ist nicht, was entspricht unserem Naturell, sondern was entspricht dem Willen Gottes. Parteien argumentieren mit Angst. Die Bibel sagt, wer sich fürchtet, in dem ist die Liebe noch nicht vollkommen geworden. Denn vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Es ist nicht deine Liebe zu Gott, sondern dass du zulassen kannst, dass er dich liebt und du vertraust darauf, dass er uns gemeinsam gut führt. Und eine seiner Führungen ist die christliche Gemeinschaft, die in Großzügigkeit diesem Schweden hilft, nach Schweden zu fliegen. Diese Großzügigkeit, wo du wissen darfst, und wenn nichts mehr geht, das geht. Weil Jesus in der Gemeinde lebt, begegnet er durch die Gemeinde in deinem Leben und gibt dir diesen Ort, in dem du nicht alleine bist. Angst ist nicht in der Liebe, aber vollkommene Liebe treibt jede Angst aus. Syrer sehen so aus wie wir. Also es gibt solche mit blauen Augen und blonden Haaren. Dann gibt es, normalerweise sehen die einfach etwas hübscher aus als wir. Männer wie Frauen. Also die durchschnittliche Schönheit ist da irgendwie größer. Aber sonst, die empfinden genauso wie wir. Und wenn du mit syrischen Kindern zusammen bist, spielen die genauso wie deutsche Kinder. Und wenn ein syrisches Kind in Bayern aufwächst, ja, da wird es ganz bayerisch gehen. Nicht das Äußere ist wichtig, sondern das Innere. Und ich träume davon mit euch, hier in Malmont. Ich kann das noch nicht richtig sagen, weil ich so eine falsche Mauer habe. In Malmont. Nein, in Weimar. Nein, geht auch nicht. Also hier in Malmont. Dass wir unsere Türen und Tore öffnen. Dass wir uns verausgaben. Gott wird für uns sorgen. Er wird uns geben, was wir brauchen. Ich erinnere mich an eine Geschichte vor Jahren geschehen bei uns in der Schweiz. Wir hatten eine Flüchtlingswelle aus Afrika. Da war diese Frau auf unserem, vor der Tür und hatte sich hingesetzt und Georg öffnet die Tür und die Frau sagt, und ich gehe nicht mehr von hier weg. Wenn du mich nicht nimmst, dann sterbe ich hier auf der Türschwelle. Das war eine ganz sanfte, persönliche Einladung. Sie hatte ein Kind, war schwanger, hochschwanger. Jörg sagt zu ihr, wir müssen Familienrat einberufen. Kommt doch mal für 2-3 Tage und dann gibt es Familienrat. Da kam sie mit ihr und Jörg. Wir hatten 5 Kinder, ein Bad. Es wurden 2 Jahre daraus. Wir hatten dann 7 Kinder, ich hatte 2 Frauen. Ich habe ja auch zugedacht, muss ich euch sagen, was denken nur die Leute? Die müssen ja irgendwas denken. Und das sieht so skurril aus. Wir in unserem Haus mit 7 Kindern, 2 davon schwarz und dann dieser Bühlmann mit 2 Frauen. Aber ich kann euch beruhigen, war alles sauber. Außer die Badewanne natürlich. Weil sie hat mal gebadet und ich habe zu ihr gesagt, Nelly, weshalb ist die Badewanne, nachdem du gebadet hast, oben immer so schwarz? Und sagt sie, was schwarz? Das sind meine Hautpartikel. Bei dir ist es weiß, aber weil du weiß bist, sieht man es nicht. Aber es ist genauso schmutzig. Autsch. Habe ich sie mal gefragt, Nelly, weshalb stinken Afrikaner? Ja, wir hatten eine gute Beziehung, ich konnte das fragen. Sie sagt zu mir, was stinken Afrikaner? Du stinkst. Ja, stinke nicht. Klar stinkst du. Ich sage, hallo. Und sagt sie, klar, Joghurt, Käse, Milch, Joghurt und dann Quark und so. Und du denkst, dass du nicht sauer stinkst. In meiner Nase stinkst du sehr säuerlich. Autsch. Alles eine Frage der Betrachtungsweise. Es wurde zur reichsten Zeit. Für unsere Kinder. Wir haben 2 Jahre lang nur Französisch gesprochen zu Hause. Unsere Kinder sprechen Französisch. Wer sein Herz öffnet, wird den Segen ernten. Wir sollen der Leuchtturm sein für die Nation der Welt. Die ermutige Freunde von Jesus zu werden. Jesus bringt die Nation zu uns, damit er sie durch seine Kirche umarmen kann. Da bleibt nichts an Zurückhaltung. Und wisst ihr was? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Besonders wenn die christliche Gemeinde sich zu ihrer Bühne vorstellt. Das ist mein Traum. Für die neuen Bundesländer. Mein Traum in Stendal, ihr tut das. Mein Traum in Weimar, Lärz, Chemnitz, auch überall, wo wir hingehen. Ich möchte gerne in Plauen eine Vignette sehen. Die hätten dann so schöne Spitzen auf dem Tisch vorne. In Bautzen, das wäre super. Bautzen gefällt mir auch die Gegend, überhaupt die. Oberlausitz finde ich wunderschön. Kennt ihr die? Oder in Erzgebirge. In Aue müsste es eine Vignette geben. Und ich denke, überall, wo Gott uns hinschickt, zu erleben, wie seine Liebe weitergeht. Lasst uns beten. Jesus, ich habe ein totales dass dieses Buch hier nicht in unseren Köpfen wohnt, sondern in unseren Herzen. Dass jeder Buchstabe, jeder Satz, jedes Wort in der Gemeinde so nachvollziehbar gelebt wird, dass Menschen elektrisiert sind von deiner Gegenwart. Und ich verstehe heute, diese Kultur zu entwickeln, das ist dauernd zu lange. Manchmal möchte ich sagen, Jesus hängt den Turbo ein. Wir Menschen sind gemächlich in der Entwicklung unserer Angewohnheiten und begegnen uns. Und Herr, jetzt öffnet sich eine unglaubliche Chance, eine Gelegenheit, unsere Bedürftigkeit zu vergessen und der Bedürftigkeit des Nächsten zu begegnen. Um selbst reich zu werden, in diesem Schritt auf andere zu. Zeige uns wie Jesus. Zeige uns wie das gehen soll. Lass uns deine Stimme hören. Lass uns empfindsam sein. Lass es zu, dass wir in Verbindung mit deinem Geist die Vollmacht fließen lassen. Denn ich habe eines gelernt. Diese Menschen reagieren auf Wunder und Zeichen, um unglaublich, wenn sie erkennen, dass da etwas ist an Kraft, dass das menschliche Verständnis in uns schreibt. Herr, gib deine Gemeinde Mut, in deinem Namen den Krankheiten zu begegnen, den Seuchen und dem Schmerz und der Unsicherheit. Gib deiner Gemeinde den Mut, in der Kraft deines Geistes und den Verheißungen des Wortes zu leben im Alltag, ohne Vorbehalt. Gib deiner Gemeinde den Mut, zu teilen, Hab und Gut hineinzuwerfen in diesen Topf, von dem die Nation speisen kann. Und beweise uns, Herr, zu Großzügigkeit, Großherzigkeit, Großvergebigkeit. Weg von jeder zweifelnden Einschränkung und jedem negativen Gedanken. Und Herr, besonders für Weimar bitte ich dich, Herr, da baut sich eine Ernte auf. Da baut sich eine Ernte auf und ich frage mich, wie können wir diesen Menschen diese Liebe vermitteln? Den Studenten, den Alteingesessenen. Jesus, komm auch nach Weimar. Bitte, geh hier nicht vorbei. Komm nach Weimar und schenke auch uns diese Menschen, die Zuflucht suchen, damit wir etwas von deinem Segen in der Gegenwart des Schwachen erleben dürfen. Schenk uns eines in Deutschland, dass wir ein Segen sind für die Nation und uns das bewusst haben, nicht zynisch, nicht sarkastisch, nicht wiedergutmachend, nicht aus irgendwelchen Minderwertigkeitsgefühlen heraus, sondern aus dem Bewusstsein heraus. König Jesus braucht uns zum Segen anderer. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Abend gemerkt hast, da spricht mich an, Jesus spricht zu meinem Herzen, steh doch auf und lass uns einander segnen, damit die kommenden Tage wirklich mit einem geöffneten Himmel sein können. Wenn es dich angesprochen hat, dann steh doch auf. Wenn ich den Heiligen Geist einlade, ist wichtig, dass ihr wisst, der ist ja da. Wenn du mit Jesus lebst, wohnt er in dir. Wenn ich dann sage, komm Heiliger Geist, ist es nicht, dass er vorher nicht da gewesen wäre. Dieser Ausdruck, komm Heiliger Geist, ist vielmehr eine Einladung, mehr von dir, grenzenlos von dir. Ich öffne mich für dich. Komm so, wie du möchtest, nicht wie ich es verstehe. Versteht ihr den Satz? Sonst macht theologisch das keinen Sinn. Also können wir die Hände ausstrecken. Ich sage, Heiliger Geist, komm! Komm, Heiliger Geist! Begegne uns.